Ankommen in Göttingen. Studierende und Geflüchtete berichten. Ein studentisches Radioprojekt über Geflüchtete und Willkommenskultur in Göttingen.
Ein letztes Hallo
und ein letztes herzlich Willkommen
von Tomke
und Alice.
Sie hören gerade die letzte Ausgabe unserer Sendereihe Ankommen in Göttingen, Geflüchtete erzählen.
Wie wir in der letzten Ausgabe erfahren haben, gibt es für die LSBTIQ-Geflüchteten, zumindest in Hannover, eine Vernetzungsstelle. Doch wie sieht eigentlich deren Lebenssituation aus? Gibt es für sie besondere Aufnahmebedingungen?
Und vor welchen Aufgaben stehen sie eigentlich? Diesen und weiteren Fragen geht der nächste Beitrag. Aufnahmepolitiken und Lebenssituationen von LSBTIQ-Geflüchteten in Deutschland nach.
Seit dem langen Sommer der Migration im Jahr 2015 gab es viele Auseinandersetzungen, Berichte und Diskussionen rund um die Themen Flucht und Migration. Asyl bzw. Flüchtlingsschutz erhalten diejenigen Personen, die im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951
aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtung nicht in Anspruch nehmen will.
Seit einem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 1988 wird zudem die Verfolgung aufgrund von sexueller Orientierung als Asylgrund gewertet. Im Anschluss daran werden auch Transgeschlechtlichkeit, Bi- und Intersexualität flüchtlingsrechtlich anerkannt. In diesem Radiobeitrag möchten wir uns mit den Fluchtgründen und der Lebenssituation von Schwulen, Lesbischen, Bisexuellen, Trans- und Intergeflüchteten, zusammengefasst LSBTIQ oder queeren Geflüchteten in Deutschland beschäftigen. Dafür haben wir uns an die Niedersächsische Vernetzungsstelle für die Belange von queeren Geflüchteten in Hannover gewandt. Diese Organisation tritt für die Rechte von Schwulen, Lesbischen, Bisexuellen, Trans- oder Interpersonen ein, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Um ein Bild über die Fluchtgründe von LSBTIQ-Personen, über das Asylverfahren und über die Anerkennungspolitiken von queeren Geflüchteten in Deutschland zu bekommen, haben wir ein Gespräch mit dem Experten Kadir Özdemir geführt.
Zunächst haben wir mit Herrn Özdemir über Fluchtgründe gesprochen. Unter welchen Lebensbedingungen leben LSBTIQ in beispielsweise Irak, in Afghanistan, in Marokko? Wie ist die gesellschaftliche Rezeption von Homo-, Bi- oder Transsexualität in den einzelnen Ländern? Aus welchen Gründen werden Menschen in ihrem Herkunftsland verfolgt oder diskriminiert? Und welche Rolle spielen sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität bei der Entscheidung zu migrieren?
Das spielt eine entscheidende Rolle, eine absolut basale, fundamentale Rolle, weil Menschen aufgrund dieser Eigenschaft in Herkunftsländern verfolgt wurden, Ausgrenzung erlebt haben, Gewalt erlebt haben und dann die lange, beschwerliche Flucht auf sich genommen haben. Heute noch ist es so, dass in mehr als 70 Ländern dieser Welt Homosexualität, Transsexualität unter Strafe steht. Menschen sowohl von Behörden als auch von Nachbarn als auch von der eigenen Familie ausgegrenzt werden und diskriminiert werden, bis hin zu mit dem Tode bedroht werden. In 8 Ländern besteht auch weiterhin die Todesstrafe. Das höchste, was man erwarten kann, nur darauf, dass man homo-, bi- oder transsexuell ist. Und in vielen weiteren Gesellschaften ist es zwar aus dem Strafgesetzbuch herausgenommen, aber die Gesellschaft ist sehr restriktiv, sehr diskriminierend, belastend und ausgrenzend. Und daher spielt es eine entscheidende Rolle.
Am besten verdeutlichen lässt sich dies anhand der Konzepte der sicheren Herkunftsstaaten, wie beispielsweise Marokko, Afghanistan, Irak oder Serbien. Das bedeutet für Geflüchtete aus diesen Staaten, dass sie eine sogenannte geringe Bleibeperspektive in Deutschland haben, dass sie während des Asylverfahrens in speziellen Massenunterkünften bleiben müssen, dass eine Verteilung auf die Kommunen ausbleibt und dass das Asylverfahren beschleunigt wird. Die Einstufung des Herkunftslandes als sicher hat somit verheerende Folgen für queere Geflüchtete. Denn obwohl es in den Herkunftsländern häufig trans-, inter- und homofeindliche Verfolgung und Gewalt durch Staat und Gesellschaft gibt, werden Asylanträge von queeren Geflüchteten aus diesen Ländern meist abgelehnt. Oft geschieht dies mit Verweis auf die vermeintliche Sicherheit im Herkunftsland.
Nehmen wir zum Beispiel die sogenannten sicheren Länder wie Marokko. In Marokko ist aktuell keine humanitäre Katastrophe und kein Krieg. Daher gilt Marokko als ein Land, wo es nur eine sehr, sehr geringe Anerkennungsquote gibt. Aber für queere Geflüchtete ist es dann so, dass in diesem Land bis zu 3 Jahre Gefängnisstrafen ausgeübt werden können und tägliche Schikane Menschen können einfach, wenn sie als feminine Männer gelesen werden, können auf der Straße angehalten werden, können beschimpft werden. Es gibt Videos im Internet, wie Mobs sich zusammenbilden, um feminin gelesene Männer oder Transfrauen auf der Straße schlagen und dann bekommen sie Beifall von Umstehenden. Für diese Menschen ist es einfach nicht möglich, zu ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität zu stehen. Und es gibt viele weitere Länder, wo Homo- und Transsexualität im Strafgesetzbuch weiterhin bestehen bleibt. Und es bleibt immer als ein Damoklesschwert vor den Betroffenen, weil sie nie wissen, halt, ob es in ihrem Falle Anwendung findet, ob jemand sie dann damit erpressen kann, ob sie dann überhaupt jemals offen eine Partnerschaft eingehen können, ob der Arbeitsplatz safe ist. Und dann auch Zwangsheirat dann ein Thema wird. Das heißt, nicht jeder hat dann die Möglichkeit und die ökonomische Sicherheit, sich von der Familie oder von Verwandten zu entfernen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen, sondern wenn sie im Verwandtschaftsverband bleiben, dann werden sie ab einem gewissen Alter auch zwangsverheiratet. Und das nicht, weil die Eltern und Verwandten nicht wissen, dass ihre Kinder homo- oder transsexuell sind, sondern teilweise, weil sie es wissen, wird das als eine Krankheit betrachtet, die dann durch die Ehe und vielleicht Kinder dann entsprechend geheilt werden kann und zumindest in der Umgebung unsichtbar gemacht wird, indem die Person verheiratet wird. Es gibt allerdings auch eine Gruppe von Geflüchteten, die ihre Homo- und Transsexualität sehr stark versteckt haben und sich nie getraut haben, das auszuleben, die aus anderen Gründen geflohen sind, wie zum Beispiel bei Syrien, Afghanistan und Irak, war der primäre Grund vielleicht oder beziehungsweise der Grund, den sie dann zuerst angegeben haben, Krieg. Tatsächlich ist es aber auch so, dass auch da die sexuelle Orientierung unglaublich fundamental ist, denn gehen wir mal davon aus, dass dann der Krieg in Syrien irgendwann aufhört und diese Menschen alle nach Syrien zurückgeschickt werden, wird die Situation vielleicht für heterosexuelle Menschen sich so weit entspannt haben, weil es da den Krieg nicht mehr gibt, aber für Homosexuelle und für Bi- und Transsexuelle wird die Gesellschaft sehr wahrscheinlich weiterhin sehr gefährlich und sehr restriktiv bleiben.
Kadir Özdemir von der Niedersächsischen Vernetzungsstelle für die Belange von LSBTIQ-Geflüchteten berichtet, dass Geflüchtete im Laufe des Asylverfahrens immer wieder mit Problemen konfrontiert werden und Diskriminierung erfahren. Dies passiert beispielhaft aufgrund ihres unsicheren Aufenthaltsstatuses, aufgrund von Unterbringungs- und Versorgungskonzepten, durch die Residenzpflichtregelung oder im alltäglichen Kontakt mit Behörden. LSBTIQ-Personen sind von diesen Problemen mehrfach betroffen. Sie werden nicht nur aufgrund ihrer ethnischen, nationalen Zugehörigkeit und ihrem Status als Asylsuchende diskriminiert, sondern auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität. Aus diesen Gründen gibt es die Vernetzungsstelle in Hannover, wo man sich Rat holen kann und andere schwule, lesbische, bi- oder transsexuelle Personen kennenlernen kann. Die Aufgaben der Vernetzungsstelle reichen von juristischer Beratung und Unterstützung im Rahmen des Asylverfahrens, über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Freizeitangeboten. Bevor wir genauer auf die Lebenssituation von LSBTIQ-Geflüchteten in Deutschland zu sprechen kommen, wollen wir zunächst noch einmal kurz einen Blick auf den Ablauf des Asylverfahrens werfen.
Der Antrag auf Asyl muss beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt werden. Das Recht auf Asyl wird in Deutschland entweder im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention oder aufgrund des Grundgesetzes gewährt. Weiterhin können Personen aufgrund von zielstaatsbezogenen Abschiebeverboten subsidiären Schutzstatus bekommen. Asyl wird in Deutschland nur unter bestimmten Bedingungen gewährt, nämlich wenn schutzsuchende Personen im eigenen Land verfolgt oder diskriminiert werden und der eigene Staat ihnen keinen Schutz gewähren kann. Das Bundesamt prüft von dem Moment der Antragstellung bis zur Entscheidung, ob diese Bedingungen erfüllt sind. Dafür lädt es die betroffenen Personen zu mehreren Anhörungsterminen ein. Während der Anhörung wird eine Mitarbeiterin des Bundesamtes die Fluchtgründe und Motivation sowie den zurückgelegten Weg der Flucht anhören. In der Anhörung werden viele Fragen gestellt. Die schutzsuchenden Personen müssen zudem alle Dokumente vorlegen, die als Nachweis für die Verfolgung dienen. Das können Briefe, Foto- oder Videomaterial, Medikamente, Facebook-Posts etc. sein. Für die Anhörung stellt das Bundesamt eine dolmetschende Person und protokolliert das gesamte Interview. Auf dieser Grundlage wird es die Aussagen und Dokumente der schutzsuchenden Person überprüfen und entscheiden, ob sie Asyl bekommen oder nicht. Nach der Anhörung vergehen mehrere Monate, bis das Bundesamt einen Brief mit der Entscheidung versendet. In diesem Brief steht meist, ob die schutzsuchenden Person im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention der Flüchtlingsstatus zu- oder aberkannt wird. Weiterhin wird geklärt, ob die Person im Sinne des Grundgesetzes asylberechtigt ist oder nicht. Nicht zuletzt wird zusätzlich geprüft, ob die Person subsidiären Schutz in Anspruch nehmen muss. Dies ist der Fall, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können und dem Herkunftsland ernsthafte Schäden drohen. Wenn diese drei Schutzformen nicht greifen, dann kann bei Vorliegen bestimmter Gründe ein Abschiebeverbot erteilt werden. Zum Beispiel, wenn die Rückführung in den Zielstaat eine Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellt. In diesem Fall darf keine Rückführung in den jeweiligen Staat erfolgen. Je nach der Entscheidung des Bundesamtes folgt entweder das Aufenthalts- bzw. Bleiberecht oder die Ausreisepflicht. Das heißt, dass die schutzsuchenden Personen entweder einen Aufenthaltstitel oder eine Ausreiseaufforderung erhalten. Gegen die Entscheidung des Bundesamtes kann man innerhalb von 1 bis 2 Wochen klagen. Damit kann man veranlassen, dass der eigene Fall nochmal aufgenommen und von einer anderen Mitarbeiterin des Bundesamtes überprüft wird.
Während sich schutzsuchende Personen im Asylverfahren befinden, bekommen sie vom Bundesamt eine Aufenthaltsgestattung. Manche Personen unterliegen in den ersten Monaten ebenfalls einer Residenzpflicht, was bedeutet, dass sie den zugewiesenen Landkreis nicht verlassen dürfen. Deutschland ist in Europa das einzige Land, in dem das Sondergesetz der Residenzpflicht existiert. Nach Beginn der Antragstellung werden die schutzsuchenden Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht. Dort müssen sie sich mit mehreren Menschen ein Zimmer teilen und können keine Privatsphäre genießen. Während der ersten 15 Monate erhalten Asylsuchende in Deutschland Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und eine medizinische Notversorgung. Diese Leistungen sind weniger als andere unterstützungsbedürftige Personen in Deutschland, wie zum Beispiel Hartz-IV-EmpfängerInnen, erhalten. Je nach Herkunftsland und Bleibeperspektive in Deutschland erhalten schutzsuchende Personen anstatt Sozialleistungen Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das heißt, dass ihnen der notwendige Bedarf an Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung in Form von Wertgutscheinen zur Verfügung gestellt wird. Damit wird ihnen das Recht genommen, sich selbstbestimmt zu ernähren und zu versorgen. Weiterhin unterliegen sie je nach Herkunftsland und Bleibeperspektive einem Arbeits- und Ausbildungsverbot.
In den Erstaufnahmeeinrichtungen müssen die schutzsuchenden Personen einen Fragebogen ausfüllen und ihre Fingerabdrücke abgeben. Anhand dieser wird geprüft, ob sie auf ihren Weg nach Deutschland in andere europäische Staaten eingereist sind oder Asyl beantragt haben. Aufgrund des Dubliner Übereinkommens ist der Staat für die Bearbeitung des Asylgesuches zuständig, in den die schutzsuchenden Personen nachweislich zuerst eingereist sind. Das können zum Beispiel Italien, Ungarn oder Norwegen sein. Ist dies der Fall, wird eine Abschiebung in dieses Land angewiesen. Ist dies nicht der Fall, werden die Personen im Laufe des Asylverfahrens den Bundesländern und Kommunen zugeteilt. Auch dort werden sie in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, wo sie mit mehreren Geflüchteten in einem Zimmer schlafen müssen. Die Zeit, während sie auf die Entscheidung des Bundesamtes warten, ist somit sehr langatmig und belastend. Während des gesamten Asylverfahrens ergeben sich für die betroffenen Personen sehr viele Schwierigkeiten.
Insgesamt, dass diese Anerkennungsverfahren vom zweiten Interviewtermin bis zur Anerkennung sehr lange dauern kann, dass da eine unglaubliche Rechtsunsicherheit herrscht. Die Geflüchteten haben überhaupt keine Planungssicherheit, wissen nicht, ob sie dann in den nächsten 3 Monaten noch da sind, ob sich das überhaupt lohnt, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen, mit einer neuen Sprache zu beginnen, ob sie sich gedanklich dann überhaupt hier verfestigen können, die Suche nach einem Arbeitsplatz, die Suche nach einem Ausbildungsplatz und die Dauer des Verfahrens. Die Angst vor der Ablehnung auf jeden Fall, die Konsequenzen einer Ablehnung, erst recht, wenn dann die Menschen sich hier in Deutschland geoutet haben, das heißt hier zu schwul-lesbisch-queeren Einrichtungen gegangen sind, dass sie vielleicht Partnerschaften eingegangen sind, dass sie vielleicht auch ihr Internetverhalten und Medienverhalten hier geändert haben, hat es dann bei einer Ablehnung radikale Folgen für diese Menschen.
Ein zentrales Problem während des Anerkennungsverfahrens ist die Situation in den Gemeinschaftsunterkünften. Diese ist für alle Geflüchteten problematisch, jedoch ist sie für queere Geflüchtete noch belastender und prekärer, wie der Experte Kadir Özdemir ausführt. Zentrale Ursache hierfür ist, dass Transpersonen durch das gegenwärtige Unterbringungskonzept heteronormativ untergebracht werden, also beispielsweise Transfrauen zusammen mit Männern in einem Raum wohnen müssen. Mittlerweile gibt es zwar erste Konzepte und Überlegungen, wie man die besondere Situation von queeren Geflüchteten im Bereich der Unterbringung berücksichtigen kann, jedoch reichen diese nicht aus. Beispielsweise hat die Stadt Hannover im letzten Jahr eine queere WG mit 9 Plätzen errichtet, doch wird diese vermehrt von schwulen Geflüchteten genutzt und die Unterkunft ist schon bereits wenige Monate nach der Eröffnung belegt. Zudem ist es für Geflüchtete, die nicht in der Stadt Hannover, sondern in den Landkreisen gemeldet sind, nur schwer möglich, in die Unterkunft einzuziehen. Dementsprechend müssen Wohnkonzepte für queere Geflüchtete erweitert werden. Weiterhin ist die Verteilung ein gravierendes Problem, die nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel passiert. Er verteilt die Geflüchteten je nach Bevölkerungszahl bzw. Wirtschaftsstärke auf die Kommunen. Diese Umverteilung ist ein Problem, was alle Geflüchteten betrifft, aber insbesondere auf LSBTIQ-Geflüchtete starke Auswirkungen hat.
Es kann dazu führen, dass man in sehr, sehr kleine Ortschaften, Gemeinden untergebracht wird. Und das ist sehr belastend für queere Geflüchtete, weil sie dann nicht nur aufgrund ihrer ethnischen, sprachlichen Zugehörigkeit, sondern auch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlicher Vielfalt eine Minderheit in der Minderheit in der Minderheit werden und teilweise dann die einzige Transperson in der Gemeinde sind oder der einzige schwule Mann im Ort. Und das eröffnet sehr viele Problemfelder, weil es da überhaupt keine Beratungsangebote gibt in diesen sehr kleinen Ortschaften. Auch für hiesige, etablierte, queere Menschen, aber insbesondere nicht für queere Geflüchtete. Und die Menschen sind auch in Beratungsangeboten im Asylverfahren speziell für queere Geflüchtete ausgeschlossen. Für Transfrauen bedeutet das dann zusätzlich, dass sie dann zu Fachärzten oder zur Hormonversorgung sehr lange Wege haben, falls sie überhaupt in der Nähe was ist und falls sie überhaupt über ihre Rechte aufgeklärt werden. Des Weiteren ist es so, dass wenn sie dann queere Strukturen in Anspruch nehmen, dass es ihnen zusätzliche Kosten dann erzeugt, wenn sie dann zur nächstgrößeren Stadt fahren müssen. Und die Isolation führt oft zu gesundheitlichen, psychischen wie physischen Beschwerden. Dann ist da eine unglaubliche Sichtbarkeit. Das heißt, man kann da überhaupt nicht untergehen, mal anonym sein. Das ist dann ein sehr belastender, mitunter krankmachender Zustand für die Geflüchteten.
Die Probleme, die aus dieser Art der Massenunterbringung entstehen, sind allen unterstützenden Organisationen vor Ort bekannt. Aus diesem Grund suchen sie gemeinsam mit den Geflüchteten nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten. Beispielhaft schreiben Haupt- und ehrenamtliche Strukturen Umverteilungsanträge an die zuständigen lokalen Behörden, damit die Geflüchteten in einer anderen Gemeinde oder in einer anderen Stadt untergebracht werden können. Dort gibt es meist leichtere Anknüpfungspunkte und eine Bandbreite von Beratungs- und Freizeitangeboten von schwulen, lesbischen, bisexuellen oder transsexuellen Organisationen und Gruppen. Den Anfragen wird jedoch meistens von Seiten der Ausländerbehörde nicht stattgegeben.
Was wir seit einem halben Jahr beobachten, ist dann, dass die Umverteilungsanträge, die wir dann schreiben, immer häufiger abgelehnt werden. Und in den Ablehnungsbescheiden wird unterstellt, dass queere Geflüchtete nicht zusätzlich belastet sind oder keine erschwerenden Umstände haben als andere Geflüchtete, was jedoch absolut nicht stimmt. Da diese Menschen dann nochmal eine Minderheit innerhalb einer Minderheit sind, sind sie absolut isoliert und aus den vorher genannten Gründen müsste bei der Unterbringung der queeren Geflüchteten sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Vielfalt auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Schauen wir nun auf den zentralen Bestandteil des Asylverfahrens, die Anhörung. Diese soll die Glaubwürdigkeit der Erfahrungen und Erlebnisse der interviewten Person auf den Prüfstand stellen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stuft eine Erzählung dann als glaubwürdig ein, wenn die Person die Geschichte ihrer Verfolgung und ihrer Flucht schlüssig vortragen kann, wenn sie in sich stimmig und nachvollziehbar ist oder wenn sie konkrete Details oder Namen enthält. Die Glaubwürdigkeit wird hingegen dann abgesprochen, wenn der Vortrag Widersprüchlichkeiten und Unstimmigkeiten aufweist oder als detailarm wahrgenommen wird. Das wird beispielhaft in folgendem Entscheidungsbescheid deutlich.
Der abenteuerlich anmutende Sachvortrag des Antragstellers ist inhaltlich betrachtet detailarm und oberflächlich während der gesamten Anhörung hinweg und ist somit nicht geeignet, den Eindruck einer lebensechten Schilderung zu erwecken und kann nur als unglaubhaft gewürdigt werden.
Die Prüfung der Glaubwürdigkeitsfrage ist in allen Asylverfahren problematisch. Es gibt keine objektivierbaren Regeln, ab wann jemand glaubwürdig erzählt, genügend Details genannt hat und das eigene Verfolgungsschicksal schlüssig genug vorgetragen habe. Zudem spielen hierbei diverse Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel der Bildungshintergrund oder die Fähigkeit, das eigene Leben in einer chronologisch korrekten, widerspruchsfreien und detaillierten Geschichte wiedergeben zu können. Nicht zu vergessen ist, dass nicht alle Geflüchteten ihr Recht auf anwaltliche Beratung kennen, durch die sie auf die Anhörungssituation vorbereitet werden könnten. Weiterhin ist die Glaubwürdigkeit einer Person stark an die Anhörungssituation, die anwesenden Personen und die daraus bestimmte Atmosphäre bestimmt.
Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität sind ein Asylgrund in Deutschland. Schwule, lesbische, bisexuelle, trans- und intergeflüchtete können im Rahmen der Genfer Flüchtlingskonvention wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe anerkannt werden. Aber die Schwierigkeit hierbei ist die Beweislast. Diese liegt stets auf der Seite der Betroffenen. Das BAMF entscheidet aufgrund des Interviews und dem Auftreten der Personen während der Anhörungssituation, ob diese homo-, bi- oder transsexuell ist oder nicht. Dabei erwarten die AnhörerInnen und EntscheiderInnen meist die hiesigen westlichen Stereotype und Lebensweisen von Homo- und Transsexualität und stufen nur diese als glaubwürdig ein.
Also die Konzepte, die wir von schwul, lesbisch, bi, trans, queer haben, ich glaube, das sind Konzepte, die in verschiedenen Regionen der Welt unterschiedlich gewichtet oder unterschiedlich angesehen werden. Und häufig ist es dann so, dass ein Mensch vielleicht schon im Laufe seiner Teenagerzeit oder in seiner jungen Erwachsenenzeit durch ein sogenanntes Coming-out zu einer positiven Identifikation seiner homosexuellen Orientierung oder bi-transsexuellen Orientierung kommt und das der Gesellschaft, Familie, Freunde, Kollegen, der Öffentlichkeit dann mitteilt. Das ist dann ein Prozess, den man als Maßstab dann häufig auch an Geflüchteten irgendwie ansetzt, als Unterstützende und Ehrenamtliche, was allerdings so gar nicht zutreffen muss, weil die eigene Identität vielleicht auch ohne diese ganzen Begrifflichkeiten gut funktioniert. Dass man zwar ein Mann ist, der Sex mit anderen Männern hat, aber ohne sich dann als schwul zu labeln. Oder eine Frau, die Sex oder auch Beziehung und Liebe mit anderen Frauen pflegt und auch mit Männern, ohne sich aber als bisexuell zu verstehen. Gleichzeitig ist es aber unglaublich wichtig, weil das Asylverfahren relativ starr ist, Menschen, die sich dann im weitesten Sinne als queer verstehen, dazu zu ermuntern, das dann auch entsprechend im Asylverfahren anzugeben. Denn das ist ein Asylgrund für sich stehend. Unabhängig von Kriegen und Katastrophen hängt dieser Asylgrund mit vorherrschenden Gesetzgebungen in den Ländern zusammen. Das heißt, ein Krieg mag zu Ende gehen, aber wenn die Gesetzesreformen fehlen, wenn grundlegende Menschenrechte für Homosexuelle, Bi- und Transsexuelle fehlen, dann wird dieses Land weiterhin unsicher für diese Zielgruppe sein.
Ein weiteres Problemfeld, was speziell bei LSBTIQ-Geflüchteten auftritt, ist das Spannungsfeld von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit der sexuellen und geschlechtlichen Identität. Die klare Positionierung und Benennung der eigenen sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität wird im Laufe des Asylverfahrens und insbesondere während der Anhörungssituation vom Bundesamt gefordert. Dabei entstehen bestimmte Zuordnungen oder Identitäten erst durch Sichtbarkeit innerhalb der Gesellschaft. Wenn in der Gesellschaft, in der man lebt, über bestimmte Themen und Probleme diskutiert wird, wenn bestimmte Personengruppen wie Schwule, Lesbische, Bisexuelle, Trans- und Interidentitäten gesellschaftlich sichtbar sind, dann wird einem die Möglichkeit gegeben, Anknüpfungspunkte zu finden. Dann kann man sich viel leichter Gedanken machen über das, was man gehört, gesehen oder gelesen hat und sich einer bestimmten Personengruppe zuordnen. Wenn die Sichtbarkeit der Bandbreite von queeren Lebensformen fehlt, weil sie durch heteronormatives Öffentlichkeitsleben überdeckt werden, wird es sehr schwierig sein, sich innerhalb dieser Begrifflichkeiten wiederzufinden. Und wenn man zusätzlich noch in einem Prozess mit sich selbst ist, weil man zum Beispiel in seinem Herkunftsland keine oder nur geringe Zugänge zu Fragen nach der eigenen Identität, nach der Benennung der eigenen sexuellen Orientierung oder der eigenen Geschlechtsidentität hatte, dann wird es noch schwieriger sein, sich innerhalb dieses queeren Spektrums zu positionieren. Dieses ständige Ausloten und die Hürden, sich selbst klar zu positionieren, finden zu wenig Berücksichtigung bei den lokalen Behörden und beim Bundesamt. Die Mitarbeiterinnen vom Bundesamt stellen während der Anhörung sogar explizite Fragen zur sexuellen Orientierung, zu Vorlieben und zu Praktiken. Dabei ist genau diese Benennung der eigenen Sexualität, die Benennung und das Selbstverständnis der eigenen Identität eine Schwierigkeit für queere Geflüchtete.
Manche Menschen werden es vielleicht nie sagen, weil sie dann 20, 30, 40 Jahre lang in ihrem Leben gelernt haben, unsichtbar zu bleiben und immer darüber stillschweigen zu halten. Das heißt, sie können dann nicht plötzlich dann, nachdem sie in Deutschland gekommen sind, nach ein paar Wochen dann einfach vor fremden Menschen dann über ihre innersten Gefühle und tiefsten Geheimnisse dann einfach dann sprechen. Und ein bestimmter Anteil von queeren Geflüchteten musste oder wollte selbst heiraten oder sind halt Ehen eingegangen. Teilweise sind aus den Ehen auch dann Kinder entstanden. Und wenn diese Menschen sich dann im Asylverfahren, das ist auch ein echter Fall, was passiert ist, als queer outen, dann wird dann auf diese Ehe hingewiesen. Also, aber sie waren doch verheiratet oder sie sind verheiratet. Also wenn sie dann irgendwie schwul sind, dann sind ja Familienvater und sie haben Kinder. Aber das steht nicht unbedingt im Widerspruch zu Heirat und zu Kindern.
Dazu kommt, dass es hinsichtlich der Themenfelder sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt keine quantitative oder qualitative Erfassung seitens des BAMFs gibt. In den Erstaufnahmeeinrichtungen werden Fragebögen verteilt, mittels derer bei der Ankunft der Geflüchteten Personalien, Herkunftsland, Sprachen und andere Daten erfasst werden. Diesem Fragebogen gibt es kein Feld für sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Vielfalt. Das heißt, hier gibt es nicht die Möglichkeit, die eigene sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität anzugeben. Ist den Schutzsuchenden zudem das Recht auf Asyl aufgrund von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität unbekannt oder wird es erst später im Gespräch mit anderen queeren Geflüchteten oder Ehrenamtlichen herausgefunden, ist es umso schwieriger, sich im Folgenden darauf zu berufen.
Sich dann später zu outen ist möglich, also theoretisch möglich, aber praktisch durch sehr viele Parameter erschwert. Gerade wenn man mit Menschen aus der gleichen Herkunftsregion untergebracht ist, gerade wenn die Anerkennung nicht garantiert, sondern womöglich ist, also nicht sehr sicher ist. Gerade wenn man über viele rechtlichen Möglichkeiten sich nicht auskennt. Das heißt, die Aufklärung nicht gleich in den ersten Aufnahmeeinrichtungen passiert, wo dann klargestellt wird, es gibt ein Asylrecht aufgrund von sexueller Orientierung und geschlechtlicher Vielfalt. Die Menschen entsprechend dann sensibilisiert werden, dieses Recht auch in Anspruch zu nehmen. Und dann ist halt die Frage, ob das dann wirklich dann als Recht gewährt wird oder ob man sich das Recht schwer erkämpft. Und wer kann das? Wer steht das durch? Und ein weiterer Faktor sind Dolmetscherinnen. Denn bis heute gab es dann seitens des BAMFs keine Fortbildung zu queeren Themen für Dolmetschende, die eingesetzt werden. Die spielen aber eine entscheidende Rolle, weil sie über die Macht der Sprache verfügen und entsprechend die Aussagen der Betroffenen für die Entscheiderinnen gewichten können in ihrer Übersetzung. Und je nachdem, welche Haltung dann die dolmetschende Person hat, können entscheidende Informationen unterschiedlich gewichtet werden. Zudem auf einer rein menschlichen Ebene der betroffene Geflüchtete auch sieht anhand der Reaktion des Dolmetschenden, ob diese Person dem Thema zugewogen ist oder nicht. Und das kann zusätzliche Gehemmtheiten dann auslösen. Und dann können die Betroffenen nicht über die ganze Bandbreite ihrer Verfolgung dann reden.
Da die Beweislast bei der Anhörung auf der Seite der Betroffenen liegt, wird queeren Menschen, die sich erst im zweiten Interview oder zu einem späteren Zeitpunkt des Asylverfahrens outen, Unglaubwürdigkeit unterstellt. Bis vor wenigen Jahren haben deswegen viele Personen im Interview mit dem Bundesamt privates und intimes Bild- und Interviewmaterial vorgelegt. Sie hofften so, ihre sexuelle Orientierung oder ihre geschlechtliche Identität beweisen zu können. Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erschien diese Praxis unproblematisch. Dabei hat der Europäische Gerichtshof dieses Vorgehen stark kritisiert. Er hat ein Urteil geschaffen, womit es diese menschenverachtenden Überprüfungen verboten hat. Trotzdem müssen sich die Geflüchteten während der Anhörung auf ihre Wortgewandtheit verlassen und glaubwürdig genug rüberkommen, um Asyl zu bekommen. Das Bundesamt wertet Erzählungen dann als glaubhaft, wenn sie an spezifische westliche Erfahrungen und Stereotype von Homo-, Bi- und Transsexualität anknüpfen und generalisierten Vorstellungen von dieser Personengruppe entsprechen. Durch diese Erwartungshaltung suchen die Anhörerinnen und Entscheiderinnen nach einer vermeintlich homogenen kollektiven Identität von beispielsweise schwulen Männern oder nach vermeintlich homogenen Persönlichkeitsmerkmalen oder Verhaltensweisen, die nach außen hin klar erkennbar sein sollten. So wird im Falle homo- und bisexueller Asylsuchender die Sexualität nicht mehr als Aktivität, sondern vielmehr als Schicksal oder als Identität verhandelt. Es zählt nicht das, was ein Mensch tut, sondern das, was ein Mensch wesensartig zu sein scheint.
Ich habe persönlich den Fall gehabt in der NVBF, dass ein Betroffener abgelehnt wurde, weil ihm als Mann gesagt wurde, dass er nicht schwul genug aussehe. Dass er dann, wenn er dann zurückgeschickt werden würde, in seinem Herkunftsland durchaus untergehen könnte. Mit der Begründung, dann haben wir dagegen geklagt und glücklicherweise wurde das Verfahren dann nochmal eröffnet und er hat ein drittes Interview bekommen. Das ist sehr, sehr selten. Also dieses Eilverfahren hätte auch abgelehnt werden können als grundlos. Dann wäre es das gewesen. Gott sei Dank wurde dann das Verfahren nochmal eröffnet. Und dann hat sich dann eine andere Entscheiderin den Fall angehört und dann positiv beschieden. Also wir haben aber auch Glück gehabt. Wir sind uns auch dessen bewusst, dass wir Glück gehabt haben, dass wir ein drittes Interview bekommen haben. Ansonsten wäre dieser Mensch dann abgeschoben worden. Und das ist mir bis heute nicht ersichtlich, weil dieser Mensch eine durchaus sehr aktivistische Laufbahn hatte in seinem Herkunftsland. Aber es hat einfach nicht den optischen Erwartungen der Entscheiderinnen scheinbar gepasst.
In einem anderen Fall berichtet Kadir Özdemir von einem schwulen Mann aus dem Sudan, dem ebenfalls bescheinigt wurde, dass er nicht bisexuell wäre. Er konnte dem Bundesamt die Beweislast seiner sexuellen Orientierung nicht vorzeigen, da er im Ankunftsland bisher noch keine schwulen Beziehungen eingegangen war. LSBTIQ-Asylsuchende müssen also in ihren Anhörungen nachweisen, dass sie sich einer queeren Gruppe zugehörig fühlen, um Schutz zu genießen. Ansonsten erkennt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihnen ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität ab, wie beispielsweise aus dem folgenden Auszug eines Anhörungsprotokolls hervorgeht.
Abgesehen davon, dass er den Begriff bisexuell in der mündlichen Verhandlung nicht mit Inhalt füllen konnte, schließt die Kammer nach dem Eindruck in der mündlichen Verhandlung auch eine gleichgeschlechtliche Prägung des Klägers aus. Wenn er in der mündlichen Verhandlung erkläre, er habe in Deutschland nicht versucht, Kontakte zu anderen Homosexuellen zu knüpfen, zeigt dieses, dass der Kläger kein Interesse an dieser Personengruppe hat.
In diesem Anhörungsprotokoll wird klar, dass dem Bundesamt und den Behörden ein detailliertes Ausfragen über das Beziehungsleben der geflüchteten Menschen unproblematisch erscheint.
Auf die Frage, seit wann er in Deutschland männliche Beziehungen gepflegt habe, seit 2000, ich hatte einen deutschen Freund, der bei Mercedes gearbeitet hatte. Auf Nachfrage, ob dies auch sein erster Intimpartner gewesen sei, ja. Auf Nachfrage, wie er denn heiße, er hieß Omar Habibi. Auf Nachfrage, wie lange sie zusammen gewesen seien, 2 Jahre waren wir zusammen. Auf Nachfrage, inwiefern zusammen konkret, wir haben zusammen gewohnt, er wohnte in Spandau.
Ich habe mehrfach erlebt, dass intime Fragen gestellt wurden während des Interviews nach sexuellen Praktiken, was sehr schamverletzend und grenzverletzend ist und nicht sein darf. Es gab dazu auch dann Meldungen der Presse. Aufgrund einer Anfrage der Grünen Fraktion im Bundestag wurde entsprechend dann eine Meldung dann auch publik, dass das dann nicht nur in Niedersachsen passiert, sondern bundesweit ein Thema ist. Und das zeigt noch, dass in den Köpfen der Interviewer sehr viele Klischees noch vorhanden sind. Was schwul bedeutet, was lesbisch bedeutet, was trans bedeutet. Das heißt, nur eine Person, die sich entlang dieser Klischees verhält, wird dann entsprechend als homo- oder transsexuell dann anerkannt. Ich glaube, das liegt dann daran, dass tatsächlich noch an Sensibilisierung fehlt bei Bankmitarbeiterinnen zu queeren Themen, dass das Verständnis der Menschen zu akzeptieren, unabhängig von ihrer äußerlichen Lesbarkeit. Ich glaube, noch schwieriger wird es dann sein, wenn eine Transperson betroffen ist, wenn diese Transperson nicht den klischierten Erwartungen dann entspricht, dann wird sie es dann auf jeden Fall sehr, sehr schwer haben.
Um also bei der Anhörung als glaubhaft zu gelten, müssen Geflüchtete den impliziten Normen und Anforderungen genügen. Dabei werden Geflüchtete ausgefragt und müssen detailliert über ihre queere Lebensweisen und ihr Beziehungsleben erzählen. Unwillen oder Unvermögen der interviewten Personen, in der entscheidenden Anhörungssituation über private und intime Dinge zu sprechen, wird hingegen schnell als Unglaubwürdigkeit eingestuft. Dann wird ihnen der Anspruch auf Schutz und Asyl genommen.
Erkennen lässt sich die Unglaubwürdigkeit aktuell auch an seinem Vorbringen, soweit er zu bislang in Deutschland geführten oder bestehenden homosexuellen Partnerschaften oder Beziehungen befragt worden war. Speziell bei dieser Thematik machte er einen überforderten Eindruck und schien von dieser ganz konkreten Fragestellung in der genannten Anhörung sozusagen überrumpelt worden zu sein.
Ein weiteres Problemfeld ist, dass Asylanträge nur dann positiv beschieden werden, wenn die Verfolgung ein asylrechtlich relevantes Maß erreicht. Dies ist laut eines Urteils vom Europäischen Gerichtshof erst dann der Fall, wenn homosexuelle Handlungen im Herkunftsland mit einer Freiheitsstrafe bedroht sind und diese tatsächlich verhängt wird.
Der bloße Umstand, dass homosexuelle Handlungen unter Strafe gestellt sind, stellt als solcher keine Verfolgungshandlung dar.
Im Gegensatz dazu veranschaulichen die Richtlinien des UNHCR zum internationalen Schutz, dass allein die Kriminalisierung queerer Lebensweisen eine gesellschaftliche Atmosphäre von Intoleranz und Ausgrenzung schaffen kann. Dies kann Verfolgung und Flucht hervorrufen, da es innerhalb des Herkunftslandes unmöglich ist, staatlichen Schutz zu erhalten. Aus diesem Grund stellt der UNHCR dar, dass die Nichtanwendung von Gefängnisstrafen aufgrund von beispielsweise Homosexualität nicht ausreicht, um eine begründete Furcht vor Verfolgung auszuschließen. Werden nicht-heterosexuelle Lebensweisen in den Herkunftsländern nicht mit Freiheits- oder Todesstrafen bedroht, so wird sehr häufig der Asylantrag mit Verweis auf fehlende Asylrelevanz abgelehnt.
Die vorliegenden Quellen zur Situation von Homosexuellen in der Russischen Föderation belegen zwar, dass das gesellschaftliche Klima für sexuell andersorientierte rau und diskriminierend ist. So wird von wiederkehrenden Übergriffen seitens anderer Bürger gegen LGBT-Angehörige berichtet und die Passivität der Polizei bei der Verfolgung solchen Unrechts dokumentiert. Allerdings bleiben diese Vorkommnisse punktuell und belegen nicht in der erforderlichen Dichte eine tatsächliche Verfolgung Homosexueller im ganzen Land.
Die genannten Umstände und Lebenssituationen, in denen sich LSBTIQ-Personen sowohl in den Herkunftsländern als auch hier in Deutschland befinden, rufen viele Probleme, Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen hervor. Das sind Lebensumstände, die wir hier in Deutschland auf gar keinen Fall akzeptieren würden, die wir als unglaubliche Menschenrechtsverletzung betrachten würden.
Wenn wir das so betrachten, wenn wir die Lebenssituation von geflüchteten LSBTIQ in ihren Herkunftsländern als gefährlich und menschenunwürdig betrachten, dann müssen wir das für alle anderen Länder auf dieser Welt auch anstreben und die Flucht aufgrund der eigenen sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität als Asylgrund anerkennen. Egal, ob eine Person aus einem vermeintlich sicheren Herkunftsland kommt oder nicht. Und dann müssen wir etwas dafür tun, dass sich die Lebenssituation von LSBTIQ-Personen, die sich in Deutschland im Asylverfahren befinden, verbessert. Zum Beispiel, indem man bestehende Unterbringungs- und Versorgungskonzepte überarbeitet, ihnen die Möglichkeit gibt, selbstbestimmt zu leben und Anschluss zu anderen queeren Lebenswelten zu bekommen. Queere Geflüchtete sollen, genau wie alle anderen Geflüchtete, das Recht haben, an der hiesigen Gesellschaft partizipieren zu können.
Und da sind wir wieder. Im letzten Beitrag haben wir mehr über die LSBTIQ-Geflüchteten in Deutschland erfahren.
Wir machen nun einen Sprung hin zu den Menschen, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit engagieren. In dem Beitrag Erfahrung Plus erzählen Ehrenamtliche mit Migrationserfahrung von ihren Blickwinkeln auf die heutige Flüchtlingssituation, ihre Arbeit und ihrer Motivation.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ich heiße Dana Gaev, bin 43 Jahre alt, komme ursprünglich aus dem Irak. Also meine Haupttätigkeit hier im Migrationszentrum ist Projektbewachung, Management, also Personalmanagement, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit. Und zusätzlich zu dieser Aufgabe biete ich eine Sprechstunde immer Montag für die Flüchtlinge.
Ja, ich heiße Mohammed, komme ich aus Syrien, aus Aleppo, umkämpfte Stadt und bin hier seit zwei Jahren hier in Deutschland, seit 2015. Ich bin über ein Studienvisum hierher gekommen, ja, und ich habe einen Asylantrag gestellt. Ich erwarte noch auf das Ergebnis. Und ja, ich bin 22 Jahre alt und ich arbeite im Moment als ehrenamtlicher Dolmetscher beim Migrationszentrum.
Ich heiße Adil, ich komme aus Pakistan, ich meine ganz vom Norden von Pakistan. Und ich war in Deutschland in 2015 und ja, ich bin 29 Jahre alt und gerade mache ich meine Ausbildung als medizinisch-technische Radiologieassistent. Und wir spielen Volleyball zusammen und dann, wenn die Leute hat etwas, zum Beispiel, die brauchen Dolmetscher oder die haben einen Termin bei Arzt oder so, begleite diese.
Also ich komme ursprünglich aus Jugoslawien, das ist jetzt heutiges Montenegro, und bin mit 13 Jahren, also dann aus damaligem Jugoslawien natürlich, also mit meinen Eltern hier, also die vielleicht die erste Generation der Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Im Migrationszentrum bin ich seit 6 Jahren in einem Projekt, My Future heißt das. Dass man praktisch Familien, die hier fremd sind, Zugewanderte oder auch tatsächlich solche, die dann irgendwie gerade neu hier sind, geht es darum, diese Familien zu begleiten, den Kindern zu helfen.
Dana, Mohammed, Adil und Gordana haben vor allem zwei Dinge gemeinsam. Erstens, sie arbeiten alle mit Geflüchteten. Und zweitens, sie haben alle Migrationserfahrung. Das bedeutet, sie sind aus den unterschiedlichsten Gründen von einem anderen Land nach Deutschland gezogen. Sie haben dabei erfahren, wie es ist, wenn man die vertraute Umgebung verlässt und in eine neue eintaucht. Wir, Jana, Lena und Viktoria, haben uns mit der Frage beschäftigt, ob und wie die eigene Migrationserfahrung die Arbeit in der Flüchtlingshilfe beeinflusst. Zu unseren vier Gesprächspartnern konnten wir über das Migrationszentrum und Bonvino Kontakt aufnehmen. Das Migrationszentrum ist als Beratungs-, Bildungs- und vor allem Begegnungszentrum eine wichtige Anlaufstelle für Geflüchtete und Migranten. Bonvino ist ein Zusammenschluss der größten Wohlfahrtsverbände. AWO, Caritas, Diakonie, Deutsches Rotes Kreuz und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Von Bonvino werden auch die meisten Flüchtlingsunterkünfte hier in Göttingen geführt. Das Thema ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe war besonders in den letzten 2-3 Jahren in aller Munde. Willkommenskultur war das Wort, das diese Zeit prägte. Man erinnere sich nur an die Szenen, die sich an den Bahnhöfen in ganz Deutschland abspielten. Hunderte von Leuten begrüßten die ankommenden Geflüchteten, verteilten Essen, Kleider und auch Spielzeuge für die Kinder.
Wir hatten damals mehr Ehrenamtlichen als Betreuten, also dass das Engagement so groß war.
Immer noch findet man im Internet, wenn man Willkommenskultur googelt, über 700.000 Einträge. Aktuell ist Göttingen im Bereich der Ehrenamtlichen immer noch gut aufgestellt. So sind derzeit allein in den Einrichtungen von Bonvino etwa 500 Ehrenamtliche im Einsatz.
Von diesen Ehrenamtlichen haben knapp über 60 einen Migrationshintergrund, was immerhin einen Anteil von ca. 13% macht. Man beachte dabei, in Deutschland haben vergleichsweise gar nicht so viele Menschen einen Migrationshintergrund. Die Mitarbeiter in der Flüchtlingsarbeit sind mit den unterschiedlichsten Aufgaben betraut. Mit Behördengängen, Fahrdiensten, Hilfe bei der Wohnungssuche und Beratungen. Aber auch Dolmetschen, Sprachunterricht oder medizinische und psychologische Betreuungen sind wichtige Bestandteile. Zusätzlich gibt es aber auch verwaltende Tätigkeiten. Die Zuständigen für diese Aufgaben haben dabei häufig eine größere Verantwortung. Bevor es nun weitergeht, erst einmal das Wunschlied von Mohammed. Ihr hört nun Fight Song von Rachel Platten. Und nun willkommen zurück zu unserem Beitrag Erfahrung Plus. Ab von der Migrationserfahrung haben wir nämlich festgestellt, dass alle ein Interesse daran haben, sich sozial zu engagieren. Es geht ihnen nicht darum, Anerkennung zu erhalten, sondern einfach Gutes zu tun. Das Engagement wird dadurch zur Selbstverständlichkeit.
Ich sage nicht, dass ich den Flüchtlingen helfen. Also ich finde, dass man sollte nicht sagen, also weil das hat mit Menschen zu tun. Okay, ja, ich helfe Menschen. Wieso soll ich das auf der großen Glocke hängen?
Alle unsere Interviewpartner sind sich darüber einig, dass es sie selbst glücklich macht, anderen Menschen zu helfen.
Wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, ja, dann kann man nicht davon ausgehen, dass man halt eben mit diesem Beruf finanziell reich wird, aber man wird im Herzen reich und das ist, glaube ich, schöner, viel, viel schöner.
Wenn man also dieser Auffassung ist, dann kann die Migrationserfahrung tatsächlich einen Einfluss auf die Motivation haben, sich in der Flüchtlingsarbeit zu engagieren. So können positive, aber auch negative Erfahrungen in Deutschland anzukommen, ausschlaggebend sein.
Auf dem Weg dahin, sozusagen irgendwie zum Deutschwerden, sich hier zu integrieren, obwohl man es war, war man trotzdem nicht irgendwie integriert oder akzeptierend oder toleriert, vielleicht schon, aber nicht irgendwie faktisch als gleichwertig angesehen. Also es war schon ziemlich schlimm. Diese Empathie, dieses Mitgefühl, ich kenne dieses Gefühl, wie das ist, wenn man sich fremd fühlt, hat mich schon da also begleitet. Da fing ja natürlich an, dass bei mir natürlich noch das Helfer-Syndrom ist ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest zu sagen, gut, ich bin ja schon hier, ich habe die Erfahrung, ich kenne mich gut aus. Es gab mir auch ein gutes Gefühl, dann für die Leute was zu tun.
Ich hatte schon immer interessiert für das Migrationszentrum, auch egal, wo ich dann gearbeitet habe. Und ich habe immer so bei Netzwerktreffen, so die Mitarbeiter des Migrationszentrums, und da habe ich immer die Nähe zu denen gesucht, weil das waren diejenigen, die mich aufgebaut haben, so. Selbst vielleicht wirklich nur in einer kurzen Zeit war. Und das war der Grund, warum ich dann wieder im Migrationszentrum gelandet bin.
Alle sind sich aber einig, dass die Migrationserfahrung während der Arbeit nicht immer im Vordergrund steht und ständig reflektiert wird.
Ich erzähle das nicht immer und ich mache das auch bewusst, weil ich das gar nicht so im Vordergrund stellen will, weil ich das für mich auch oft vergesse in dem Moment. Das sind manchmal nur situativ einfach Sachen, die einen selber daran erinnern, wie war das denn bei mir? Das hat man ja nicht immer präsent.
Wenn die Migrationserfahrung jedoch situativ in den Vordergrund tritt, kann sie Vor- und Nachteile mit sich bringen. So kann die Arbeit mit Geflüchteten dadurch erleichtert oder erschwert werden. Vorteile können sein, dass die eigene Muttersprache gesprochen wird, dass man aus einem ähnlichen kulturellen Hintergrund kommt und mit den Traditionen vertraut ist. So kann die Vermittlerrolle einfacher eingenommen werden.
Also zum Beispiel auch hier, was ich gefunden habe, wenn jemand dich begrüßt auf der Straße, egal ob er ein Fremd oder nicht ein Fremd, dann musst du bei uns die Begrüßung wieder machen. Hier in Deutschland nicht der Fall. Wenn du jemand auf der Straße begrüßt, dann begrüßt dich nicht wieder. Und bei uns betrachtet man das als Missverachtung. Ich glaube, viele Flüchtlinge denken, ach, warum die Deutschen begrüßen nicht? Ja, dann muss man auch das halt diese Dinge aufklären, ja.
Tatsächlich kann die eigene Migrationserfahrung aber auch Nachteile mit sich bringen.
Es gab dann schon, also welche, aber das waren wirklich auch die Minderheiten, die praktisch halt nicht gezielt zu einem Flüchtlingssozialarbeiter gegangen sind, der einen Migrationshintergrund hat, weil dieser Vorurteile ist da, der ist genauso wie ich Immigrant und der kennt sich auch in einem System nicht aus, wo er selber fremd ist. Also der ist ja selber Ausländer, so wie ich. Und das kann nur ein Deutscher mir beibringen, wie ich hier eine bestimmte Verfahren vorantreiben kann. Und das gab es schon, also welche nur zu einem deutschen Mitarbeiter gegangen sind und nicht zu einem Ausländer.
Aber auch wenn Flüchtlingshelfer einer anderen Religion oder Nationalität angehören, kann das bei den Ratsuchenden zu Vorurteilen führen.
Es gibt auch einige Flüchtlinge, die also halt eben so an bestimmte Ethnien angebunden sind und halt eben auch so diese Konflikte innerhalb diesen Volkszugehörigkeit oder Ethnien gibt. Oder ich bin Muslim und der heißt Dana. Und das ist jetzt nicht klar, ob Dana jetzt ein christlicher Name ist oder muslimischer Name. Ah, Dana, nee, der ist bestimmt Christ, weil der Name so fremd ist. Und ich bin Muslim, der hasst mich bestimmt und der wird mich nicht unterstützen. Das sind Vorurteile.
Solche Beispiele sind aber eher die Ausnahme. Es lässt sich insgesamt jedoch aus den Gesprächen heraushören, dass die positiven Aspekte meist überwiegen. Nach diesen Einblicken ist es an der Zeit für das nächste Lied. Dieses Mal das Wunschlied von Gordana. Das war ein Stück des Barcelona Gypsy Klezmer Orchesters. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Beitrag Erfahrung Plus. Die Migrationserfahrung in der Flüchtlingsarbeit hat also eher positive Auswirkungen. Nun stellt sich die Frage, wie sieht es mit den Verhältnissen zwischen allen Beteiligten aus? Wo stehen unsere Interviewpartner in der deutschen Gesellschaft? Wo stehen sie im Verhältnis zu den Kollegen und zu den Geflüchteten? Allgemein lässt sich sagen, dass alle Interviewpartner sich gewissermaßen in einer Sonderposition sehen. Kategorien wie deutsche Gesellschaft, Flüchtling oder Ausländer spielen zwar in unseren Gesprächen eine Rolle, aber kaum einer ordnet sich direkt in diese Kategorien ein. So ist einer unserer Interviewpartner selbst als Geflüchteter nach Deutschland gekommen. Er konnte allerdings schon mehr Wissen über die deutsche Gesellschaft sammeln als die Geflüchteten, die er nun betreut. Außerdem sehen sich fast alle Interviewpartner immer wieder mit Rassismus konfrontiert. Besonders das äußere Erscheinungsbild spielt dabei eine Rolle.
Eine kleine Anekdote, ich war mit meinem Mann, also wir wollten heiraten, wir wollten auch keine große Geschichte draus machen und waren faktisch vorher beim Vorsprechen, beim Standesbeamtin. Und ich hatte die ganze Zeit eben da vorgetragen, also ich ja irgendwie so mit Namen, Vornamen und diese ganzen irgendwie Geschichten ausfüllen und unsere Sachen vorgelegt. Und da hat sie mich dann zum Schluss gefragt, und spricht ihr Mann Deutsch? Oder brauchen Sie einen Dolmetscher? Und zwar ist er, also er ist ja Deutscher, er ist ja Göttinger, ja. Hat aber dunklere Haare und also dachte sie automatisch, ja. Das fand ich ja so paradox, jetzt mal ja. Andersrum, mhm. Automatisch, er wäre da, also weil bei meinem eben ausländischer Name war im Spiel und dann hat sie das auf ihn faktisch automatisch, nur weil er dunkler ist, ja. Irgendwie dann übersetzt.
Selbst in einer leitenden Position ist man von solchen Vorurteilen nicht befreit. Zum Beispiel werden einem verantwortungsvolle Aufgaben nicht immer zugetraut. Gerade in der Flüchtlingsarbeit versuchen die Befragten aber immer wieder, Rangordnungen und Vorurteile aufzulösen. Zwischen den Hilfesuchenden machen sie möglichst keine Unterschiede, um zu gewährleisten, dass alle Geflüchteten gleich behandelt werden.
Ich wollte nicht so viel, also konkrete Kontakt, weil wenn ich mit allen konkrete Kontakt habe, kann ich nicht die alle gleich berechtigt behandeln. Aber ich helfe alle, also unabhängig davon, von der Religion oder von der Hautfarbe oder von den alles.
Die Interviewpartner fühlen sich durch ihre eigenen Erfahrungen meistens auf einer Ebene mit den Geflüchteten. Durch die Nähe zu den Geflüchteten ist es nicht immer leicht, trotzdem Distanz zu wahren.
Ja, manchmal, wie gesagt, es gibt persönliche Sachen und diese, was die machen mit diesem Gespräch, mit zum Beispiel jetzt viel Abschiebung oder so kommt. Ne? Mhm. Und dann von da, ich kann auch da nichts machen. Ne? Ich habe gesagt, das tut mir leid, das kann ich nicht machen.
Genauso wichtig ist der Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitern. Sie können Erfahrungen austauschen und sich damit gegenseitig helfen. Bei den Mitarbeitern spielt es keine Rolle, in welcher Position sie sich befinden. Egal ob Ehrenamtlicher oder Einrichtungsleiter. Im Grunde steht niemand absolut über einem anderen. Letztendlich ist jeder von jedem abhängig. Nun kommen wir noch zu ein paar Dingen, die unsere Interviewpartner in ihrer Arbeit nicht beeinflussen können. Viele Geflüchtete warten zum Beispiel so lange auf ihre Ergebnisse des Asylverfahrens, dass sie monatelang im Ungewissen bleiben, ob sie nicht doch wieder zurückgeschickt werden. In solchen Fällen können die Mitarbeiter der Flüchtlingsarbeit wenig helfen, da für so etwas die Politik zuständig ist. Positiv ist allerdings, dass sich die Akzeptanz von Geflüchteten in Göttingen offenbar verbessert hat. Dazu beigetragen hat sicherlich auch die Willkommenskultur, aus der zahlreiche Initiativen und Projekte für Geflüchtete hervorgegangen sind. Besonders auf die Vielfalt ihrer Stadt können die Göttinger stolz sein.
Es ist schon so, dass Göttingen eine Vorreiterstadt ist, weil wir hier schon eine Universitätsstadt sind und weil wir schon seit Also wenn ich es richtig gelesen habe, dass Göttingen schon seit den 50er Jahren immer internationale Studenten hier hat. Die Menschen sind schon gewöhnt, Migranten zu sehen. Ja, also das ist nicht was Neues jetzt für sie. Und das ist wirklich schön, in so einer Stadt zu leben. Also wir können schon stolz auf Göttingen sein. Und das merken wir, da wir mitten im Geschehen sind hier, merken wir nicht so doll, wie viel Beratungsstellen hier in Göttingen gibt und wie gut die Migranten hier aufgehoben sind.
Willkommen zurück zu unserem Beitrag Erfahrung Plus. Zum Schluss werden wir nun noch einmal unseren Blick von Göttingen auf die bundesweite Situation der Flüchtlingsarbeit lenken. Hierzu hat Lena mit Dr. Sehat Karakayali von der Humboldt-Universität Berlin gesprochen. Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Olaf Kleist hat er 2014 und 2015 Studien zum Thema ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit in Deutschland durchgeführt.
Guten Tag, Herr Karakayali, und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. In Ihren beiden Studien fragen Sie ja nach Strukturen und Motiven ehrenamtlicher Flüchtlingsarbeit. Das ist ja eigentlich ein Thema, was seit 2015 sehr aktuell ist, und davor gab es dazu ja eigentlich eher weniger zu finden. Wie kamen Sie und Ihr Kollege denn 2014 dazu, eine Studie zu dem Thema zu erheben?
Ja, das war so ein bisschen ein Produkt der unterschiedlichen Interessen, die Herr Kleist und ich da hatten. Und er kam eben aus der Flüchtlingsforschung und ich hatte eine andere Fragestellung im Kopf. Was mich interessierte, war viel allgemeiner, warum setzen sich eigentlich Menschen für Migranten oder eben Menschen ein, die von wo ganz anders her sind, die mit ihnen selber gar nichts zu tun haben. Und da haben wir uns eben zusammengetan und haben dann uns überlegt, naja, für so eine Fragestellung ist natürlich so eine Gruppe eigentlich ganz interessant, nämlich Leute, die sich jetzt für ehrenamtlich für Flüchtlinge einsetzen. Das ist ja etwas gewesen, was wir schon so beobachtet haben. Da gab es ja einige Medienberichte und auch in unserem Umfeld haben wir das gesehen und dachten, das ist etwas, wo man ganz gut Daten erheben kann.
Genau. Und wie haben Sie da reagiert, als das Ihnen klar geworden ist, dass das jetzt auf einmal das Thema ist?
Nun ja, also wir haben natürlich so gleich beschlossen, dass wir die Umfrage nochmal wiederholen, um zu schauen, was sich jetzt eigentlich da verändert hat tatsächlich, weil genau die Beobachtung, die ja viele Leute gemacht haben, nämlich die, dass eben der Run auf die Flüchtlinge, die Begeisterung, mit der dann Leute auch sich eingesetzt haben vor Ort, dass tatsächlich auch messbar war, dass man auch sehen konnte, dass da was passiert war und nicht nur, dass man das eben nicht nur vermuten konnte, sondern wir wollten auch deswegen den Survey in der gleichen Weise wiederholen, damit wir dann die Möglichkeit haben, auch so Veränderungen abzubilden. Und ganz klar war natürlich dann, ganz viele Leute, die wir dann befragt haben 2015, waren eben seit dem Sommer dabei, also waren eben diese neu rekrutierten Ehrenamtlichen, die sich haben begeistern lassen oder die auch die Notwendigkeit sahen, jetzt was zu tun. Genau, und da haben wir eben gedacht, wir müssen auch unbedingt weitermachen und wir haben auch da gesehen, das bekommt jetzt eine neue Dimension. Das ist also jetzt nicht mehr so ein Randthema, wo wir jetzt unsere Spezialthemen dran untersuchen können, sondern das wird jetzt eigentlich ein großes gesellschaftliches Thema.
Wir haben uns natürlich Ihre Studien eher auf unser Thema hin angeschaut und haben dann in der zweiten Studie entdeckt, dass Sie da sagen, dass Nachkommen von deutschen Kriegsflüchtlingen in der Flüchtlingsarbeit auch häufig tätig sind. Und damit deuten Sie ja im Grunde an, dass Fluchterfahrung innerhalb der Familie ein Motiv sein kann, anderen Geflüchteten helfen zu wollen. Bei unseren eigenen Interviewpartnern hieß es dabei zum Beispiel auch häufig, ich habe selbst erfahren, wie es ist, neu in Deutschland zu sein. Bei Ihnen stand also gar nicht mal die Flucht, sondern die Migration an sich als Motivation im Vordergrund. Konnten Sie in Ihren Umfragen denn herausfinden, ob eigene Migrationserfahrungen ganz allgemein einen Einfluss auf die Motivation genommen haben?
Ja, also ich glaube, da kann man schon sagen, dass es natürlich einen Einfluss hat. Da können wir aus den Ergebnissen der Umfrage immer nur interpretieren, weil sagen wir haben nicht all diese Kausalbeziehungen als solche abgefragt. Wir haben die Leute jetzt nicht zum Beispiel gefragt, engagieren sie sich weil, sondern man kann eben sehen, okay, hier sind Leute besonders engagiert, die eben so ein Merkmal aufweisen. Und man kann auch sehen, dass natürlich, wenn Sie jetzt auf dieses Item anspielen mit dem sogenannten, oder wir nennen das ja so, vertriebenen Hintergrund, das ist immer etwas, was wir erstmal nur beschreiben können und vermuten können, dass so ein familiärer Hintergrund ein intrinsisches Motiv ist. Es gibt natürlich auch nochmal die andere Erklärung, die auch möglich ist bei so etwas, dass ja dann im deutschen Fall 2-3 Generationen oft zurückliegt, dass nämlich so eine Begründung im Grunde genommen eine nachträgliche Begründung ist. Also, dass das Motiv, etwas zu machen, ja ein anderes sein kann, also dass das auch etwas eigentlich sein kann, was man vielleicht selber gar nicht sehr gut versteht, warum man das jetzt macht, warum man sich verpflichtet fühlt, verantwortlich fühlt oder warum man denkt, ich muss mich jetzt hier einsetzen. Und wenn man dann gefragt wird, dann muss man ja irgendwas erzählen, man muss ja irgendeine Begründung angeben und Leute machen das dann oft so, dass sie eben Begründungen benutzen, die so im Umlauf sind. Ich glaube, das ist das klassische Problem in der Sozialforschung, wenn man nach Motiven fragt oder wenn man versucht, Motive zu konstruieren, ist, dass wir in diesem Dilemma stecken, dass wir also nie genau wissen, was eigentlich sozial konstruiert an einem Motiv. Und deswegen sind wir ein bisschen zurückhaltend bei der Interpretation dieser Daten. Was die Fluchterfahrung oder die Migrationserfahrung allgemein angeht, ich denke, wenn man sich die Leute anguckt, die selber Migranten sind, die also Migranten erster Generation sind, da wird man das ganz oft hören, dass die Leute sagen, naja, ich bin ja selber auch hergekommen, ich weiß, wie das ist und deswegen helfe ich. Und das ist ein Motiv, das Leute sehr oft angeben. Das ist eine ganz ähnliche Begründung, wie wir sie überall in Europa auch hören. Das heißt, es gibt immer wieder dieses Motiv von, wir haben selber etwas Ähnliches erfahren, ich habe selber etwas Ähnliches durchlebt und deswegen helfe ich jetzt, weil ich das gut verstehen kann.
Gut, jetzt haben wir ja eigentlich schon Jahr 2017 und der Höhepunkt der Flüchtlingskrise scheint im Grunde ja weitestgehend überstanden, könnte man sagen. Wie ist das? Planen Sie, die Entwicklung des ehrenamtlichen Engagements in Zukunft auch weiter zu beobachten?
Ja, wir haben ja eigentlich die Umfrage nochmal wiederholt. Ende letzten Jahres sind wir nur noch nicht dazu gekommen, die Auswertung zu veröffentlichen, weil es eben so viele andere Dinge zu tun gibt, die wir um diese Themen herum machen. Und eigentlich verändert sich gerade so ein bisschen das Interesse an dem Thema nicht so sehr, jetzt dauerhaft das Monitoring zu machen. Ich glaube, das können eigentlich auch andere besser als wir. Ich würde jetzt aber auch nicht ausschließen, dass wir es noch einmal wiederholen. Für mich persönlich gilt, dass ich sagen würde, eigentlich gibt es jetzt ein paar andere Themen, die sich daran anschließen. Solche Fragen wie, wie engagieren sich Migrantenvereine oder wie stellen sich Migrantenvereine dann auf? Wie begründen die ihr Engagement und ist das eigentlich eine andere Art von Integrationsarbeit, die dann da geleistet wird?
Ja gut, dann sind wir natürlich gespannt, was da in nächster Zeit von Ihnen so noch zu hören ist. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann erstmal bedanken für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. Schönen Tag noch.
Ihnen auch.
Bevor es bei uns weitergeht, erstmal das Wunschlied von Adil. Ein Klassiker aus den 90ern. Und nach dem Lied wird euch Jana etwas von unseren persönlichen Eindrücken berichten.
Nun haben wir drei, Lena, Viktoria und ich, uns einige Zeit mit der Bedeutung der eigenen Migrationserfahrung in der Flüchtlingshilfe auseinandergesetzt. Am Ende unserer Forschung stellen wir also fest, dass gerade die Flüchtlingshelfer mit Migrationserfahrung eine wichtige Schnittstelle sind. So können sie ihre eigenen Erfahrungen in die Flüchtlingsarbeit einfließen lassen und helfen, eine Brücke zwischen den Geflüchteten und ihrer neuen Umgebung zu bauen. Zum Schluss halten wir drei fest, die Forschung war für uns eine sehr spannende, herausfordernde und zeitintensive Erfahrung. Eigentlich könnten wir noch viel mehr zu dem Thema forschen, doch allein durch das, was wir in Göttingen herausfinden konnten, haben wir eine Menge gelernt. Für mich persönlich hat die Forschung meinen Horizont erweitert. Ich habe erfahren, wie stark sich die einzelnen Interviewpartner für die Geflüchteten einsetzen. Ihre Hilfsbereitschaft und ihren Einsatz für ihre Arbeit schätze ich sehr. Vor allem aber auch die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre Arbeit tun. Auch ist mir durch die Interviews klar geworden, wie wichtig die Arbeit in der Flüchtlingshilfe ist. Die Mitarbeiter leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Geflüchteten eine erste Orientierung erhalten.
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei unseren Interviewpartnern und bei allen, die uns den Weg bereitet haben. Verantwortlich für den Beitrag und am Mikrofon waren Jana Gwinner, Lena Lange und Viktoria Preuß.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende unserer Sendereihe Ankommen in Göttingen, Geflüchtete erzählen. In dem vorletzten Beitrag werfen wir einen Blick in die Zukunft.
Welche Hoffnungen und Wünsche haben die Geflüchteten für ihr weiteres Leben? Damit befasst sich der Beitrag Flucht in die Zukunft.
Zukunft. Ein Wort, das einem manchmal Angst macht. Ein Wort, das Wünsche und Hoffnung hervorruft. Welche Pläne hat man für die Zeit, die noch vor einem liegt? Wir können unsere Zukunft selbst entwerfen und gestalten. Viele junge Menschen wissen noch nicht genau, wie sie sich ihr späteres Leben vorstellen. Viele Studenten wissen noch nicht genau, wo ihr Studium sie hinführen wird. Das Wort Zukunft beinhaltet mehr Unsicherheit als Sicherheit. Es ruft verschiedene Gefühle hervor. Desorientierung, Aufregung, Ehrfurcht, Begeisterung. Diese Gefühle beeinflussen unsere Erwartungen an die Zukunft, unsere Vorstellungen für die Zukunft und unser Bestreben für die Zukunft. Als es in unserem Forschungsprojekt darum ging, eigene Projekte zu erforschen, habe ich mich gefragt, wie junge Geflüchtete ihr Leben gestalten wollen. Was bedeutet das Wort Zukunft für Menschen, die ihre Heimatländer verlassen mussten und in einem anderen Land neu anfangen müssen. Ihre Zukunft birgt Unsicherheiten auf ganz anderen Ebenen. 4 Geflüchtete erzählen in diesem Beitrag von ihren Wünschen für die Zukunft. Nala und Zainoun sind ein junges Ehepaar aus Syrien. In ihrer Heimat herrscht seit 2011 ein Krieg, in dem verschiedene Gruppen unterschiedliche religiöse, politische und ethnische Interessen verfolgen. Auch internationale Akteure sind an den Auseinandersetzungen beteiligt. 2015 sind Nala und Zainoun nach Deutschland gekommen. Ich habe die beiden gefragt, wie sie sich ihr Leben in 10 Jahren vorstellen. Nala hat in Syrien Bauingenieurwesen studiert und möchte in Deutschland gerne ihren Master machen.
Also in den 10 Jahren, ich weiß nicht, was genau also ist oder was läuft mit uns. Bis dahin natürlich, ich würde immer hart arbeiten in meinem Studium, in meinem Masterstudium, meine ich. Und auch wenn ich eine Arbeit finde, also ich versuche immer meine Beste zu geben.
Nala wünscht sich für die Zukunft außerdem mehr Freunde zu finden und neue Kontakte zu knüpfen. Das ist sehr wichtig für sie. Ich habe meine Interviewpartner auch nach ihren Musikwünschen für diesen Beitrag gefragt. Die ausgewählten Lieder bilden nochmal einen ganz persönlichen Zugang zu den verschiedenen Zukunftsvorstellungen. Das Wunschlied von Nala ist Halleluja in der Coverversion der A Cappella-Gruppe Pentatonix. Die Originalversion des Lieds stammt von Leonard Cohen und wurde bereits 1984 veröffentlicht. Nala singt mit ihrem Mann in einem Chor und dort gehört Halleluja zu ihren Lieblingsliedern. Das war Halleluja von den Pentatonix und hier geht es jetzt weiter mit dem Beitrag über verschiedene Zukunftsvorstellungen von Geflüchteten. Nalas Ehemann, Zainoun, ist Zahnmediziner und hat in seiner Heimat auch bereits in dem Beruf gearbeitet. Als er noch in Syrien lebte, war er darüber hinaus Helfer in einer internationalen Organisation. Dieses Jahr hat Zainoun in Göttingen ein Praktikum in einer Zahnarztpraxis gemacht.
Für die nächsten 10 Jahre sehe ich mich hier, dass ich ein gutes Auto, gute Wohnung habe, gutes Auto, gute Wohnung und gute Arbeit. Vielleicht auch manchmal überlege ich mich, dass ich in anderen Bereichen nicht nur in Zahnmedizin arbeiten kann. Es gibt auch andere Bereiche, wo ich gearbeitet habe, als ich in Syrien war und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe Hilfesachen verteilen. Mein Traumjob hier eigentlich in Deutschland, dass ich mit Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten. Also ich habe keine so fertige Ideen, was werden wir in 10 Jahren sein, aber ich mache mir keine Sorge.
Nala und Zainoun haben mir erzählt, dass sie ein bisschen Heimweh haben. Die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Syrien sind auf jeden Fall spürbar. Zum Beispiel bei Punkten wie Korrektheit, Pünktlichkeit und Essen. Aber trotzdem gefällt Deutschland beiden. Ob sie vielleicht nach Syrien zurückkehren, wissen sie noch nicht genau.
Ich würde natürlich vielleicht nach Syrien, vor allem wenn der Krieg in Syrien fertig ist. Das ist dann, um meine Familie zu besuchen und dort lange Zeit zu verbringen und ja, meine Schule, meine Freunde zu besuchen, also alles, was ich ja habe.
Die Idee zurück nach Syrien, ich stimme Nala zu. Ich glaube, wir gehen dort gerne, um die Familie zu besuchen, Freunde, unsere alte Wohnung und so weiter. Aber ich glaube, das ist nicht die richtige Idee, sofort dort zu gehen und nochmal das Leben von null zu anfangen. Ich kann von hier mehr helfen, als wenn ich dort bin. Vielleicht in nächsten 20 oder 30, dann gehe ich zurück und gründe dort ein Projekt.
Und jetzt hören wir Zainouns Wunschlied Human von Rag & Bone Man. Ein Song mit einer starken Botschaft. I'm only human after all, don't put the blame on me. Ich bin doch letztlich nur ein Mensch, gib mir nicht die Schuld. Hallo zurück beim Beitrag Flucht in die Zukunft. Meine Gesprächspartner kommen aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Nach Nala und Zainoun aus Syrien geht es jetzt um Hassaballa. Er ist 22 und kommt aus dem Sudan. Das Auswärtige Amt schreibt zur Situation im Sudan: In Sudan kann es wegen der aktuellen politischen Lage auch weiterhin zu Spannungen und gegebenenfalls Störungen der öffentlichen Ordnung kommen. Hassaballa erzählt, dass er sein Land aufgrund des Krieges verlassen musste. Vor der Flucht hat er begonnen zu studieren und ein paar Monate gearbeitet. Er würde nun gerne eine Ausbildung zum Metallbauer machen.
Ausbildung machen? Ja, in Deutschland. Ja. Metallbauer. Ja, erstmal, ich würde die Sprache ein bisschen lernen.
Besser Deutsch zu lernen ist ihm wichtig. Und später möchte er heiraten und Kinder haben, erzählt er weiter. Für seine Heimat Sudan bestehen Reisewarnungen für verschiedene Gebiete aufgrund von hoher Bandenkriminalität und militärischen Auseinandersetzungen. Außerdem besteht eine erhöhte Terrorismusgefahr im gesamten Land. Deshalb kann Hasaballah im Moment nicht in den Sudan zurückgehen.
Ich glaube, jetzt noch nicht. Ich brauche 8 Jahre ungefähr.
Hasaballah hat auch einen Wunschwohnort hier in Deutschland. Er würde später gerne nach Dortmund ziehen. Borussia Dortmund ist sein Lieblingsfußballverein und auch der seines Vaters.
Weil mein Team ist das Team vom Fußball, ist Dortmund. Und mein Vater auch hat mir gesagt, weil er auch jemand. Max auch Dortmund, sein Team ist auch Dortmund und er hat mir gesagt, wenn du in Deutschland gehst, gib einfach in Dortmund.
Hasaballah wünscht sich Michael Jackson mit Heal the World. Dieses Lied ist ein Aufruf, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Nach Michael Jacksons Heal the World geht es jetzt um die Hoffnungen und Wünsche meines vierten Interviewpartners. Die Geschichte von Farhad ist keine klassische Fluchtgeschichte. Seine Heimat ist Belutschistan. Belutschistan ist eine Region in Asien. Der westliche Teil gehört zum Iran. Die pakistanische Provinz Belutschistan bildet den größeren östlichen Teil. Die Provinz ist etwa so groß wie Deutschland. Die Situation in Belutschistan ist schwierig. Seit Jahrzehnten werden die Belutschen vom pakistanischen Staat unterdrückt und drangsaliert.
Situations in Belutschistan, it's like it's a war zone now. In Pakistan army, it's like every day killing and killing the people, abducting the people in Balochistan and they're doing nuclear tests over there.
Der Konflikt nahm seinen Anfang mit der Entstehung des Staates Pakistan 1947. Die Belutschen wollen ihre Unabhängigkeit zurück. Es kam in den letzten Jahrzehnten immer wieder zu Aufständen. Aufgrund der Situation in Balochistan haben Farhads Eltern Balochistan verlassen. Er ist in Dubai aufgewachsen. Während der Ferien hat er immer längere Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden in Belutschistan verbracht. Das kann er nun nicht mehr. Hier in Deutschland möchte er nun vor allem eins: aufmerksam machen auf den Belutschistan-Konflikt.
I came to Germany because I could not do anything over there because in Dubai politics is not allowed and I'm a political activist. And then I came here to raise Baluch voice. So I came here because Balochistan is a no-go area, like no media coverage.
In den Medien findet man so gut wie keine Berichterstattung über Balochistan. Farhad wünscht sich für die Zukunft zur Lösung des Konflikts in seinem Heimatland beizutragen, sodass er irgendwann dorthin zurückkehren kann. Das Lied, das Farhad sich ausgesucht hat, ist der Redemption Song von Bob Marley. Wir haben in den letzten Minuten einige Wünsche und Vorstellungen von Geflüchteten für ihre Zukunft gehört. Und obwohl meine Interviewpartner verschiedene Geschichten haben und aus verschiedenen Ländern kommen, sind ihre Zukunftswünsche gar nicht so unterschiedlich oder ungewöhnlich. Eine Ausbildung machen, studieren, ein Auto und eine Wohnung haben, den Fußballverein unterstützen, ein Leben mit Freunden und Familie, ein Leben in Sicherheit. Diese Wünsche findet man bei Menschen auf der ganzen Welt. Und damit sie sich erfüllen, muss man manchmal einiges auf sich nehmen und sein Heimatland verlassen. Aber vor allem darf man die Hoffnung nicht verlieren. Und das zählt für alle Menschen. Denn Hoffnung führt zu Veränderung. Ein großer Dank geht an meine Interviewpartner Nala, Zainun, Hasaballah und Farhad. Das war Alice Mirswa mit einem Blick in die Zukunft.
Nun sind wir am Ende unserer Beitragsreihe angekommen. Ihr habt nun einen Einblick in die verschiedensten Themen bekommen. Ob Flüchtlingspolitik, Alltag von Geflüchteten, Wohnungssuche, Flüchtlingsarbeit oder Zukunftsvorstellungen. Wir hoffen, ihr konntet euch ein Bild davon machen, wie die Situation der Geflüchteten in Göttingen aussieht. Nun möchten wir mit euch gerne noch einen Blick hinter die Kulissen werfen und zwei Beteiligte am Lehrforschungsprojekt zu Wort kommen lassen. Hierfür sind Guido Albrecht-Böning und Professor Dr. Sabine Hess bei uns im Studio. Guido hat als Studierender am Lehrforschungsprojekt teilgenommen. Sabine ist die Leiterin des Lehrforschungsprojekts. Sie ist Professorin am Institut für Kulturanthropologie. Eines ihrer Forschungsschwerpunkte ist seit langem die Migrations- und Grenzregimesforschung. Nun übergebe ich das Mikrofon an Lena.
Hallo Guido, hallo Sabine. Schön, dass ihr euch jetzt Zeit genommen habt, nochmal ins Studio zu kommen. Meine erste Frage geht an Sabine.
Im Masterstudium der Kulturanthropologie müssen ja Studierende 2 Semester lang ein Lehrforschungsprojekt machen. Wie sieht das aus? Was ist das für ein Konzept?
Ja, das geht zurück auf die 70er Jahre, als in der Tat die Universität ziemlich umgekrempelt worden ist. Und unser Fach war eines der ersten, die verstanden haben, dass eine Ausbildung eben nicht nur am Schreibtisch stattfinden kann, vor allem wenn man Kulturanthropologie studiert. Und eigentlich ja gerade das Alltagsleben da draußen vor der Tür oder ferne weg einem interessiert. Von daher hat Ina Maria Kreverus damals in Frankfurt das Konzept des Lernforschens entwickelt, zusammen mit Studierenden hinauszugehen, ein Feldforschungsprojekt zu machen, zusammen eine ganze Forschung zu durchlaufen und dann die Ergebnisse in den verschiedenen Formen zu publizieren, auszustellen. Und somit letztendlich auch ganz viel zusätzliche Kompetenzen vermittelt zu bekommen, die jenseits sozusagen des Lehrbuchs sich befinden.
Ja, Guido, wir haben ja jetzt erstmal mit dir hier jemanden, der das Ganze jetzt einmal quasi durchgemacht hat. Und da würden wir jetzt gerne mal wissen, wie ihr als Studierende denn da jetzt so dran gegangen seid.
Also am Anfang stand sicherlich erstmal eine Themenfindung. Wir hatten ja ein grobes Themengebiet vorgegeben und mussten anschließend überlegen, in welche Themenbereiche wir gehen. Bei mir war relativ schnell klar, dass ich gerne im Bereich Wohnen oder Wohnung was machen möchte, wobei sich dann das direkte Thema auch schon noch 3-4 Mal geändert hat in der Zeit. Als dann das Thema soweit stand, konnte man damit anfangen zu gucken, wo findet man denn jetzt Informationen über dieses Themengebiet? Und ich denke, das war die Schwierigkeit am Anfang.
Vielleicht kannst du noch mal was genauer dazu sagen, wie das zum Beispiel auch fachlich aussieht. Was genau für Methoden habt ihr denn so benutzt?
Wenn man dann das Thema hat und muss man ja erstmal versuchen, Zugang zu dem Feld zu bekommen, zu dem Thema, das man sich gesucht hat. Und das Wichtigste ist erstmal Menschen kennenzulernen, die irgendwie mit dem Themengebiet zu tun haben. In meinem Fall waren das wohnungssuchende Geflüchtete oder auch Menschen, die Geflüchteten bei der Wohnungssuche helfen. Und die Methoden, die dann sicherlich erstmal wichtig werden, sind Interviewführung, wie wir sie im Studium ja doch verinnerlicht haben, qualitative Interviews mit Personen zu führen und Einblicke in ihren Alltag oder in ihre Situation in Deutschland zu gewinnen. Inwiefern sie Probleme bei der Wohnungssuche hatten und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Bei anderen Themengebieten ist es dann natürlich abhängig, welche Methoden sich anbieten.
Ja, also wir haben ja jetzt gerade schon gehört, Thema Flüchtlinge, dazu haben wir jetzt alles Mögliche Spannende gehört. Aber manche könnten eigentlich heute schon sagen, naja, das Thema ist ja eigentlich schon wieder gegessen. Wie sieht das aus, Sabine? Warum das Thema Geflüchtete in Göttingen?
Das Thema gegessen ist es vielleicht nur für Politikerinnen, die uns gerade weismachen wollen, dass sie eine Lösung gefunden haben für die internationalen Fluchtproblematiken. Aber wie die Beiträge durchaus zeigen konnten, für viele Flüchtlinge haben die Probleme mit ihrem Ankommen in Deutschland oder in Göttingen ja gar nicht aufgehört, sondern ganz, ganz neue, viele neue Probleme fangen erst mit dem Ankommen hier in dem Exilland an, wie zum Beispiel Fragen von Unterbringung, von Wohnungssuche, von Spracherwerb, von Bildung, wie gehen, von kulturellen Gepflogenheiten, von Orientierung in der Stadt, aber auch die ganz zentrale Frage natürlich nach einem sicheren Aufenthalt und nach einer Zukunftsperspektive. Das heißt, die Beiträge haben ja sehr schön eine ganze Bandbreite an Alltagsthemen deutlich gemacht, die für viele, viele Flüchtlinge hochproblematisch sind und wo sie letztendlich oft auf Unterstützung angewiesen sind, aber wo sie auch sicherlich viele, viele eigene Ressourcen mitbringen, das langsam zu bewältigen, wenn sie gelassen werden und wenn sie die Ressourcen oder auch die Sicherheit aus ihrem Umfeld bekommen, um sich genau mit Geduld an dieses neue Leben ranmachen zu können.
Das Forschungsprojekt hat wirklich sehr interessante Sachen angesprochen. Jetzt ist natürlich so, dass viele Hörer vielleicht sagen, naja, aber ist das denn überhaupt wirklich wissenschaftlich? Normalerweise stellt man sich vielleicht als Hörer vor, naja, da macht man eine Umfrage mit ganz vielen Leuten. Hier wurden nur Einzelpersonen befragt. Wie sieht das aus? Was ist daran denn eigentlich wissenschaftlich?
In der Tat gibt es ja immer noch die Vorstellung, die du auch gerade aufgerufen hast in deiner Frage, dass Wissenschaft immer nur die das ist, wenn große Zahlen produziert werden, wenn viele, viele Menschen befragt werden und danach irgendwie ein statistischer Wert herauskommt oder meistens ein Durchschnittswert herauskommt. Die Kulturanthropologie versteht wissenschaftliche Wissensproduktion ganz anders. Wir haben, und das ist international, haben eine Methode, vor allem die Feldforschung, entwickelt, die darin besteht, Menschen nahe zu kommen und möglichst sozusagen den Menschen so nahe zu kommen und ihnen ihre Alltage einzutauchen, dass wir die Sichtweisen, dass wir die Probleme und die Selbstdeutung der Menschen erfahren und nicht nur ein Sätzchen erfahren, wie sie auf eine statistische Umfrage antworten würden, sondern letztendlich mit den Menschen zusammen durch ihre Probleme versuchen mitzuleben, sie ganz hautnah mit allen Gefühlen, mit allen Sinnen in Erfahrung zu bringen. Und das ist eine ganz andere Weise, sich selbst als Forschende auszusetzen, sich selbst mit seinem eigenen Körper und seinen eigenen Gefühlen in diese Situation mit hineinzubegeben, in die Großunterkünfte, in die vollen Zimmer, in den Lärm, in den Gestank teilweise auch und sozusagen selber ein Stück weit auch durch seine eigene Empathie und durch seine eigenen Eindrücke und Gefühle und Wahrnehmungen eben ein ganz anderes Wissen dadurch auch produzieren zu können, was sicherlich anders daherkommt, was oftmals viel positionierter daherkommt oder mit viel mehr Empathie für die Menschen auch ausgestattet ist.
Man darf auch nicht vergessen, dass, was man in den Radiobeiträgen jetzt gehört hat, nur die Spitze des Eisberges oft ist und die Forschung ja noch viel tiefer gehen und das Radio oder der Radiobeitrag ja auch eine Veranschaulichung dieser Wissensinhalte, die man entdeckt oder erforscht hat, irgendwie darstellt.
Zudem ist das ein ganz wichtiges Wissen, was, glaube ich, in die derzeitige Debatte sehr stark intervenieren kann, in eine Debatte, die wieder eben nicht nur, die nicht den Menschen hinter dem Flüchtlingslabel sehen will, sondern Zahlen sehen will, Probleme sehen will und Bedrohungen sehen will. Und gerade die Kulturanthropologie mit ihrem Alltagsfokus und ihrem Versuch, die Alltage der Menschen nachzuspüren, ist gerade in einer Flüchtlingsforschung, die letztendlich, wie gesagt, die Zahlen sieht oder auf der anderen Seite die Probleme sieht oder die Flüchtlinge immer nur als Opfer und als schutzlose Wesen sieht, die irgendwie unsere große Hilfe brauchen, ist gerade diese Forschung und diese Wissensproduktion umso wichtiger, die Menschen aufsucht und eigentlich auch danach fragt, welche eigenen Handlungsfähigkeiten und Mächtigkeiten die Menschen mit haben. Denn die haben eine wahnsinnige Flucht geschafft und plötzlich, bloß weil sie hier dann ein Flüchtlingslabel draufgedrückt bekommen, werden sie dann vor allem eigentlich in eine Abhängigkeit gestoßen, auch in eine tatsächliche Abhängigkeit von durch eben Großunterkünfte, durch ein Arbeitsverbot und so weiter. Aber vor allem auch nochmal, sie werden gedanklich immer weiter als hilflose Schutzempfängerin angesehen. Von daher glaube ich, waren diese Beiträge ein gutes Beispiel dafür, die verschiedenste Menschen in ihren Alltagen, in den Küchen aufgesucht haben oder deutlich gemacht haben, wie Menschen auch hier Zukunftsvorstellungen entwickeln.
Ja, Guido hat es ja eben auch schon gesagt, die ganze Forschung, das, was da jetzt in den Radiobeiträgen bei rausgekommen ist, das ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Wie sieht das überhaupt aus mit dem Radioformat? Wieso habt ihr euch dafür entschieden? Was ist so das Besondere daran?
Also Sabine kam erstmal mit der Idee der Tonaufnahme des Radiobeitrags, wobei wir am Anfang auch überlegt hatten, so Hörstationen zu machen. Also am Anfang unseres Lehrforschungsprojektes stand der Ton und ehrlich gesagt, ich konnte damit am Anfang gar nicht so viel anfangen, hatte ich bisher doch immer mit Texten gearbeitet oder auch mit viel mit Bildern. Das hat mir dann im Radio zunächst gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Das hat dann aber mit der Zeit auch den Reiz ausgemacht, denn man muss sich komplett auf das Hören beschränken oder man muss damit viel mehr arbeiten und man unterschätzt das Gehörte sehr oft. Und das hat mir in den Wochen, Monaten, die ich jetzt damit zu tun hatte, auch viel gebracht für meinen späteren Verlauf, dieses Hören und wie man etwas durch Sprache und vielleicht auch durch Atmosphärengeräusche irgendwie rüberbringen kann. Und das Tolle am Radio ist natürlich, dass man jetzt einen wissenschaftlichen Inhalt für eine breite Öffentlichkeit präsentieren kann. Und das war eine super Erfahrung.
Mich hat das Radioformat vor allem interessiert, weil es eines der wenigen Formate ist, wo unsere Interviews nochmal viel zentraler zur Geltung kommen. Eine Disziplin, die vor allem eben darin forscht, indem sie Gespräche führt und Tonaufnahmen macht. Das ist ja sehr schade oft, dass dann diese Tonaufnahmen, die Stimmen, die Atmosphären, die damit transportiert werden, die Wut und die Trauer, die oft in Stimmen liegen, total gleich gemacht werden, indem sie dann wieder vertextlicht werden. Und das Radio gibt die Möglichkeit, den Stimmen, den Sprecherpositionen letztendlich am stärksten ungefiltert, auch wenn wir immer geschnitten haben und oft nachgesprochen haben, weil die Tonqualität dann doch eine fragwürdige war. Aber trotzdem von der Anmutung her und von dem Gefühl, glaube ich, ist es schon eines der wenigen Möglichkeiten, die Flüchtlingsstimme als Flüchtlingsstimmen sozusagen auch rüberzubringen. Wobei wir das sicherlich mit mehr Zeit und so weiter alles noch viel stärker hätten machen können. So ein Lernforschungsprojekt, auch wenn es 2 Semester sind, ist ja doch relativ hektisch, wie ihr gemerkt habt, mit Theorie, mit Forschung, mit Auswertung und dann erstmal Radio machen, lernen, was ihr alle in relativ kurzer Zeit mit Bravour gemacht habt. Ich bin sehr begeistert gewesen, wie ihr als Kulturanthropologin über Nacht zu Radiojournalisten wurdet. Genau. Aber das war für mich vor allem der Reiz am Radio. Die Stimmen, die eigentlich so selten gehört werden, genau im O-Ton bringen zu können.
Ja, wenn ihr jetzt auf euer Projekt nochmal zurückschaut, ist das vielleicht auch mal für beide Seiten, also von beiden Seiten nochmal interessant zu hören. Von Guido, was hat das jetzt für dich gebracht, dieses Konzept Lehrforschungsprojekt? Hilft dir das jetzt weiter für dein Leben? Und vielleicht auch nochmal ganz interessant aus Sabines Sicht. Wie sieht das aus? Kann man da, wenn man jetzt Professorin ist und schon so viel Erfahrung hat, immer noch was Neues aus solchen Projekten ziehen?
Also ich hatte das ja schon angedeutet. Das Tolle ist wirklich, wissenschaftliche Inhalte einfach darzustellen, so dass sie eine breite Öffentlichkeit versteht. Man ist oft an der Universität oder in der Wissenschaft in seinem Elfenbeinturm und das ist, glaube ich, etwas, was mir auch noch in der Zukunft was bringen wird, dass ich gelernt habe, diese Inhalte einfacher zu bringen oder halt anschaulicher darzustellen.
Für mich sind diese studentischen Forschungsprojekte, Lernforschungsprojekte immer wieder auch sehr, sehr lehrreich, nicht nur thematisch, sondern auch mit einer Gruppe so einen Prozess durchzumachen. Am Anfang sind es doch immer oft vereinzelte Studierenden, die zusammenkommen in einem Projekt, von dem Thema oft nicht so viel Ahnung haben, wenige hatten wirklich eine Vorwissen, wenige hatten sich sicherlich auch als Migrationsforscherin oder Fluchtforscherin gefühlt. Und wenn man doch so 2 Semester zusammen so einen Prozess durchgeht mit ganz vielen kollektiven Entscheidungen und auch Abhängigkeiten voneinander, denn so eine Senderei wird nur was, wenn ihr alle und wenn alle sozusagen sich auf die anderen verlassen können, habe ich das Gefühl, ist es auch sehr viel, nicht nur Kompetenzen im Sinne von, wie stelle ich ein Thema dar, wie kann ich was präsentieren, wie kann ich einen Text schreiben, sondern auch sozusagen noch zusätzliche Soft Skills. Und für eine Universität, die auf die Einheit von Forschung und Lehre setzt, beziehungsweise auf eine forschungsbasierte Lehre, ist das natürlich ein Lernforschungsprojekt eigentlich das A und O, beziehungsweise eines der besten Formate, das zusammenzubringen, zusammen ein Thema zu erforschen und gleichzeitig über Repräsentationsmöglichkeiten nachzudenken und das als Lehrformat.
Ja, das klingt doch, als wäre das alles sehr erfolgreich gewesen. Vielen Dank, dass ihr beide hier nochmal im Studium wart und ein bisschen was über den Hintergrund uns erzählt habt. Vielen Dank.
So, das war's nun mit unserer Sendereihe Ankommen in Göttingen. Wenn Sie ein oder mehrere Beiträge vielleicht verpasst haben, schauen Sie einfach im Internet vorbei. Dort können Sie diese noch einmal anhören. Unter www.stadtradio-göttingen.de.
Auch die Wanderausstellung Jalla über die Balkanroute sei Ihnen ans Herz gelegt. Informationen hierzu auf jalla-balkanroute.eu. Wir hoffen, dass wir Ihnen viele neue und spannende Informationen mit auf den Weg geben konnten und Sie Spaß beim Zuhören hatten. Tschüss von Tomke
und Alice
und der ganzen Forschungsgruppe.
Die Wiederholung dieser Sendung läuft am Samstag, dem 11.11. um 15 Uhr im Stadtradio Göttingen.